Gut, wir können mal aufschlagen zum Jakobusbrief Kapitel 5. Jakobus Kapitel 5. Bevor wir da hingehen, sage ich noch kurz, wie die Botschaft heute Morgen heißt. Die heißt Heilung und Vergebung. Letzte Woche ging es um Krankheit und Sünde. Na, es ist eigentlich bloß folgerichtig, dass wir heute über Heilung und Vergebung reden. Nein, das tun wir also. Und letzte Woche haben wir bereits gesehen, dass die Juden zwar geglaubt haben, dass Krankheit immer was mit Sünde zu tun hatte, dass wir aber aus dem Alten, ich werde es vielleicht heute noch kurz zeigen, und aus dem Neuen Testament sehen, dass du nicht immer sagen kannst, nur weil jemand jetzt krank geworden ist, dass der deswegen eine bestimmte Sünde getan hat. Wie zum Beispiel die Tabitha, erinnert ihr euch noch? Tabitha, wer erinnert sich noch an die Tabitha? Ja, ganze Reihe, ganz genau. Was ist mit der passiert? Es war eine Jüngerin, von der heißt es, sie war eine Jüngerin, sie war reich an guten Werken, vielleicht nicht reich materiell, aber sie hat außerdem noch Almosen gegeben. Sie hat also eigentlich alles richtig gemacht und von einer Sünde wird uns da nichts mitgeteilt. Trotzdem wurde sie krank, hat wahrscheinlich ein Fieber bekommen, ist dann gestorben. Und es steht nirgendwo, ja, dass sie gestorben ist wegen dieser oder jener Sünde. Nein, es stehen nur ihre guten Taten da. Dann kam Petrus und hat sie von den Toten auferweckt. Und aus verschiedenen dieser Begebenheiten, die wir letzte Woche angeschaut haben, haben wir festgestellt, manchmal passieren diese Dinge, ohne dass man sie erklären kann, dass guten Leuten Schlechtes widerfährt. Aber das ist nie, 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 sag mal nie, ist nie Gottes Wille. Denn ob das jetzt der Jüngling von Nain war oder ob das die Tabitha war oder ob das andere waren, der Herr hat sie immer geheilt. Okay, er hat sie von den Toten auferweckt. Wenn es Gottes Wille gewesen wäre, dass die krank werden und sterben, dann hätte er sie tot gelassen. Da hätte Jesus gesagt, ja, sollen sie in Frieden ruhen, fertig oder irgendwie sowas. Hat er aber nicht gemacht. Er hat sie von den Toten auferweckt, er hat sie wiederhergestellt. Wir sehen also, es gibt Kräfte in der Welt, ja, die Krankheit bewirken und es gibt eine andere Kraft in der Welt, nämlich den Geist Gottes, der Heilung bewirkt. Apostelgeschichte Kapitel 10, 38, Jesus von Nazareth, der umherging und alle, sag mal alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Krankheit ist eine Überwältigung vom Teufel und ist nie, nie, nie Gottes Wille. Denn ansonsten hätten wir auch Krankenhäuser oder vielleicht keine Krankenhäuser, sondern Krankmachstationen im Himmel. Okay? Ärzte sind keine Agenten des Satans. Krankenschwestern sind keine verkappten Hexen. Sonst hätten die schwarze Klamotten an, keine weißen. Nein, nein, im Gegenteil, wenn die versuchen, dich wiederherzustellen und der Natur helfen, dich wieder auf die Beine zu bringen, dann sind die im Auftrag des Herrn unterwegs. Amen. Okay, aber deswegen ist es trotzdem nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil, sogar oft, 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 oft der Fall, dass Krankheit durch Sünde sehr wohl durch Sünde hervorgerufen wird. Also, wenn wir krank werden, dann ist es immer gut, wenn wir mal unser Herz untersuchen. Vor allem, wenn ganz bestimmte Symptome vorliegen, auf die ich heute noch näher eingehen werde. Endlich, in Jesu Namen, so wahr mir Gott helfe. Wir sehen das wieder und wieder und wieder. Als zum Beispiel Jesus in den Säulenhallen am Teich Bethesda umhergegangen ist. Ihr erinnert euch vielleicht, Johannes Evangelium Kapitel 5. Da ist ein Teich bei Bethesda, der Teich Bethesda. Und dort hieß es, dass immer wieder ein Engel kommt, der mit seiner Fußspitze das Wasser berührt und dann hat dieses Wasser Heilungskraft. Und dann der erste Kranke, der hineinstürzt in dieses Wasser, der ist dann geheilt. Das ist eine Art antikes Lourdes, okay? Und ganz ehrlich, für mich persönlich ist das im Volksglauben gegründet und nicht im biblischen Verständnis von Gott. Denn wie genau jetzt, schau, Heilungskraft sich in Wasser lösen soll. Also eine geistliche Kraft in ein natürliches Etwas hineinfahren soll. Das klingt schon fast so wie bei den Bachblüten, wo die Seele der Blüten sich ins Wasser auflöst. Versteht ihr, nach einer gewissen Zeit? Geist ist eine Sache, Materie was anderes. Also in anderen Worten, es ist eher volksgläubig. Versteht ihr, das ist eine Art altertümliches Lourdes und das wurde halt, da hat man dann Krankenhäuser aufgebaut, weil so viele Heilungssuchende gekommen sind. Und natürlich sind die Fittesten diejenigen gewesen, die, wenn das Wasser sich bewegt hat, als erstes drin waren. In anderen Worten, das sind nie schlimme Sachen geheilt worden, sondern fitte Leute wurden noch fitter, weil sie als Erste im Wasser waren. Könnt ihr das nachvollziehen? Entsprechend lagen auch fünf Säulenhallen voller Kranke rum. Offensichtlich kam dieser Engel nicht allzu oft. fünf Säulen heilen, in den Antworten fünf Krankenhäuser, ist ziemlich viel. Und da geht jetzt Jesus umher drinnen und er findet einen Mann, der schon seit fast 40 Jahren krank ist. Und er sagt zu ihm, zu diesem Gelähmten, willst du geheilt werden? Und der Mann, der ist froh, dass endlich jemand mal mit ihm spricht, sagt zu ihm, zu Jesus, so vom Boden aus, ach junger Mann, seit 38 Jahren geht's mir schon so und wenn der Engel kommt und das Wasser sich bewegt, dann habe ich niemanden, der mich schnell Huckepack nehmen würde und ins Wasser werfen würde. So, ich liege also hier und ich vertreibe mir die Zeit mit den anderen chronisch Kranken hier. Na, in anderen Worten, ich habe eigentlich keine Heilung, keine Hoffnung. Und Jesus tritt zurück, schaut ihn an mit seinem durchdringenden Jesusblick und sagt zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und der Mann ist so schockiert, bebt unter der Autorität Jesu, unter den Worten, die Jesus zu ihm sagt. Der weiß gar nicht mehr, dass er gar nicht aufstehen kann. In diesen Worten ist so viel Autorität, der Mann rappelt sich auf, stellt fest, Mensch, es geht plötzlich nach 38 Jahren zum ersten Mal. Jesus sagt, jetzt wickel dein Bett zusammen und geh heim. Und das macht der Mann und dann düst er ab. Und er fragt sich, Mensch, was war denn das für einer? Dem stehen die Haare zu Berge. Kurze Zeit später findet Jesus ihn im Tempel, diesen Mann. Und ich meine, ist ja nett, dass der Mann im Tempel ist. Er will wahrscheinlich Gott danken, würden wir sagen, für seine Heilung. Aber die Tempelpolizei kommt zu dem Geheilten zunächst und sagt zu ihm, hey, was trägst denn du dein Bett herum? Heute ist Sabbat, da dürfst du nichts tragen. Und der Mann erklärt sich, können wir annehmen, ja, ich war 38 Jahre lang krank, konnte nichts tragen und der Mann, der mich geheilt hat, der hat mich praktisch gezwungen, diese Last zu tragen an diesem Sabbat. Ich bin eigentlich unschuldig, der mich geheilt hat, der ist schuld, dass ich den Sabbat breche. Seid ihr noch da? Merkt ihr, in was für Richtung das geht? Keine besonders gute. Der Mann legt sein Bett weg und steht da und sagt, jetzt bin ich sauber. Und dann trifft der Mann Jesus, oder Jesus trifft diesen Mann und Jesus sagt zu dem Mann, du bist geheilt worden. Geh hin und sündige nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres passiere. Okay? Offensichtlich, was überhaupt nicht abwegig für Jesus, Sünde und diesen Mann in einen Topf zu werfen. Diesen Mann als einen Sünder zu identifizieren. Wir halten mal fest, Jesus hat einen Sünder geheilt. Und dann hat er zu diesem Sünder gesagt, geh hin und sündige nicht mehr. Es zeigt mir, dass auch wenn du in Sünde lebst, Gott durchaus bereit sein kann, eine Zeit lang, okay, dich zu heilen. Wenn allerdings du in Sünde verharrst und genau weißt, dass du in Sünde lebst, dann ist es ein bisschen schwieriger. Jemand hat sich mal fürchterlich darüber aufgeregt, dass ich nicht für sie gebetet habe, weil die Person seit Jahr und Tag mit jemandem zusammengelebt hat, unehelich. Und ich habe dann gesagt, hey, hör mal, du kannst mit deinem Hintern nicht Gott ins Gesicht springen und dich dann umdrehen und zu ihm sagen, jetzt segne mich und heil mich. Okay, du musst jetzt in die göttliche Ordnung kommen. Könnt ihr das nachvollziehen? Die Person war dann natürlich sauer, dass ich nicht für sie gebetet habe, aber da kann ich nicht helfen. Okay, das ist hier kein Spaß, das den wir hier treiben, sondern das ist was ziemlich Ernstes. Natürlich kann ich hergehen und sagen, ja, Herr, segne die Person, bist ja gnädig. Aber irgendwann geht es nicht mehr. Irgendwann muss man ein bisschen mehr erwarten von den Leuten. Seid ihr noch da? Sagt Mensch, Pastor, magst du wirklich sowas? Ja, dauernd zu. Okay, was macht jetzt dieser Mann? Der Mann schaut Jesus an, merkt sich sein Gesicht und dann geht dieser Geheilte zur Tempelpolizei und zeigt Jesus an. Er sagt, der, seht ihr den Mann da, den Großen? Seht ihr den im von oben bis unten durchgewebten Gewand da, diesen Herrn aus Nazareth? Der hat mich geheilt. Und dann kommt die Polizei und verhört ihn. Und das könnt ihr alles nachlesen im Johannesevangelium Kapitel 5 und so weiter. Da spricht Jesus über sich und seine Heilungskraft und warum er am Sabbat geheilt hat. Ich sage also mal, der Mann war ein Sünder, ist geheilt worden und hat dann gleich weiter gesündigt. Der hat den Mann, der ihn geheilt hat, angezeigt bei der Polizei. Ihr Lieben, das ist doch furchtbar. Also ich dachte mir auch, Mann, hast du nichts kapiert? Willst du unbedingt wieder zurück nach Bethesda? Willst du wieder im Krankenhaus landen? Also wir sehen, es ist manchmal ein bisschen kompliziert. Eine andere Begebenheit, die wesentlich, wesentlich besser ist. Es ist nicht so, dass Jesus mit einem Wunder zu diesem Mann kam, sondern jetzt passiert was anderes. Der Mann hat Glauben, den ich jetzt beschreibe. Jesus sitzt im Haus, möglicherweise im Haus von Petrus und spricht, vielleicht essen sie auch was. Und plötzlich klopft es und knistert es und knackt es am Dach oben. Versteht ihr, das Haus ist voll mit Menschen. Menschen schauen zum Fenster rein und jetzt plötzlich rieselt Putz von oben runter auf Jesus. Und Jesus schaut rauf und plötzlich sieht er, dass da Schindeln abgedeckt werden und plötzlich schauen vier Gesichter runter. Jesus winkt rauf, vier Mann winken runter. Und dann lassen sie nach und nach einen Gelähmten auf einer Bahre runter. Ich meine, überleg mal, ein paar Meter. Wenn du der Gelähmte wärst, stell dir mal fest, einer lässt los oder so und du hängst da drin. Du kannst dir ja selber nicht helfen, du bist ja gelähmt. Also kommt dieser Gelähmte, der praktisch sein Leben seinen vier Freunden ausgeliefert hat, der kommt jetzt da in seinem Primitivfahrstuhl vor Jesus runtergefahren. Bums. Und dann liegt er da, schaut Jesus an und plötzlich liegt er am Boden. Und was macht Jesus? Könnt ihr nachlesen, Markus Kapitel 2. Jesus sagt zu ihm, Kind, als er den Glauben dieser Männer sieht. Den Glauben von dem Kranken, den Glauben von den vier Leuten, die ihm geholfen haben. Er sagt, Kind, offensichtlich war es ein junger Mann, bei Jesus war er selber jung. Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Das will doch jeder Gelähmte hören, oder? Deine Sünden sind dir vergeben, weil das ist ja logisch. Gelähmt hin oder her, pf, was ist das schon? Hab's doch meine Sünden sind mir vergeben. Nein, die haben den vor Jesus gebracht, weil er geheilt werden wollte. Aber das Erste, was Jesus gesagt hat, war nicht, lass mir mal die Hände auflegen oder steh auf, sondern das Erste, was er gesagt hat, war, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Was mir zeigt, dass der Mann zumindest ein Sündenbewusstsein hatte. Der hat sich schlecht gefühlt. Vielleicht war es ein künstliches schlechtes Gewissen. Wisst ihr, dass viele, viele Christen an einem künstlichen schlechten Gewissen leiden? Ich habe mal, als ich in der Fabrik gearbeitet habe, plötzlich, als junger Christ, plötzlich ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe mir gedacht, Mensch, ich fühle mich irgendwie so verdammt. Also versteht ihr, nicht zur Hölle verdammt, sondern irgendwie einfach nur nicht gut genug für Gott. Dieses irgendwie. Und ich habe mir dann gedacht, Mensch, was ist es jetzt genau? Warum leide ich an diesem schlechten Gewissen? Und ich habe mich erforscht und ich habe eigentlich keine Sünde jetzt groß an mir gefunden, keine Tatsünde. Rauchen und wir verstehen alle möglichen anderen Dinge, die man als junger Christ noch tut. Drogen, alle diese Dinge, es war alles längst abgehakt. Sogar die Mädels haben mich in Ruhe gelassen, schon. Na, war also, waren keine Probleme mehr da in dieser Beziehung, in dieser Hinsicht. Und ich dachte, Mensch, was ist es denn? Und dann kam es mir, Mensch, das ist künstlich. Das ist künstlich. Mir sitzt da eine kleine schwarze Ratte auf der Schulter und flüstert mir ein, nicht gut genug, nicht gut genug. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe den Rattenklatscher genommen. Heißt Wort Gottes. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21, seine super Rattenklatsche. Da steht nämlich, der keine Sünde wusste, den hat er für uns zur Sünde gemacht, Jesus am Kreuz, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in Christus. Du kannst nicht gerechter werden als die Gerechtigkeit Gottes. Du kannst nicht besser werden als Gott. Sag mal jemand Amen. Und wenn du an Jesus glaubst und von neuem geboren bist, dann bist du so gut wie Gott. Sag nicht ich, sondern sag das Wort Gottes. Wenn du die Gerechtigkeit Gottes bist, also in deinem Geist, versteht ihr? Von deiner Position her, nicht von deinen Gefühlen unbedingt. Aber wenn du die Güte Gottes, die Gutheit Gottes in dir trägst, die Gerechtigkeit Gottes bist, durch die Erlösung durch Jesus, du dann hat keine Einflüsterratte mehr was auf deiner Schulter zu suchen. Also habe ich mal ordentlich hingehauen. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Er ist nur ein bisschen rumgehüpft, von einer Schulter auf die andere, auf den Kopf und wieder runter. Und ich hinterher, versteht ihr? Und jetzt klebt sie immer noch an dem Fabrikboden, preist sie mal. Das schlechte Gewissen hat mich verlassen. Aber du musst manchmal dieses schlechte Gewissen einfach ans Kreuz nageln, wisst ihr? Du musst einfach sagen, jetzt pass mal auf. Ich, bin die Gerechtigkeit, zack, Gottes in Christus. Genau das musst du tun. Weil der Teufel kommt immer wieder zu dir und sagt, du hast nicht genug Bibel gelesen. Du hast nicht genug gebetet. Du warst nicht freundlich zu deinem Mann und zu deiner Frau auch nicht. Außerdem bist du ein fauler Sack. Du arbeitest nur, wenn der Chef da ist. Und dabei sagst du dann, nein, das stimmt nicht. Ich schlafe nur noch 6 Stunden. Ich arbeite halbtags, aber halbtags heißt 12 Stunden. Und der Chef, der hat mich zum 5. Mal jetzt zum Mitarbeiter des Jahres gemacht. Und ich bete schon 23 Stunden, wenn ich arbeite. in Sprachen die ganze Zeit. Du, wenn du nach dem Teufel gehst, das wird es nie gut genug sein. Du wirst nie, nie, nie gut genug sein. Deswegen sagt das Wort Gottes, du sollst ungefähr eine Stunde am Tag hernehmen. Die kannst du ja zerlegen, okay, in verschiedene Viertelstunden und so weiter und sollst die vor dem Herrn zubringen. Mit Nachdenken über das Wort Gottes, mit Gebet. Und wenn du das tust, dann bist du okay. Wenn du das nicht tust, dann kann es natürlich schon sein, dass dir irgendwie aus deinem Schlauchboot des Glaubens die Luft langsam rausgeht, okay? Aber dieses schlechte Gewissen musst du ans Kreuz nageln. Und deswegen sagt jetzt Jesus also zu diesem Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus wusste ganz genau. Der Mann, was soll er denn groß sündigen, meine Güte, auf der Bahre. Du, damals gab es noch kein Haschisch und Kokain zum Dealen, versteht? Was man so aus dem Rollstuhl raus hätte verkaufen können. Das war einfach nicht der Fall. Was hätte er groß machen können, der Mann? Vielleicht war er ziemlich giftig und nicht nett. Oder was auch immer. Auf jeden Fall, ich persönlich denke mir, dass er ja vielleicht irgendwelche Sünden getan hat, aber die nicht so schlimm waren, aber die ihn furchtbar belastet haben. Und dass er deswegen, dass Jesus deswegen gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben. Und was machen die Pharisäer? Die Züchter der schwarzen Zweifelsratte? Die Gesetzlichen, versteht er? Die Personifizierten? Du hast nicht genug gebetet, Typen. Du hast nicht genug Bibel gelesen? Die personifizierten Verkläger, die sagen, wer ist dieser, dass er auch Sünden vergibt? Spinnt der? Kann er doch nicht machen? Und Jesus sagt dann zu den Leuten, er ist ja Prophet, er merkt, was sie denken und was sie sagen, außerdem ist es nicht schwer, an ihren Gesichtern abzulesen. Er sagt dann zu ihnen, was ist schwerer? Zu dem Gelähmten zu sagen, steh auf und geh umher, oder zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Ich meine, was ist schwerer? Also steh auf und geh ist wesentlich schwerer, weil entweder er tut es oder er tut es nicht. Wenn du sagst, deine Sünden sind dir vergeben, Sünden kannst du nicht sehen. Du kannst nicht sehen, wie dein Geist plötzlich von schwarz zu weiß wird. Das geht nicht. Okay, wenn Leute von neuem geboren werden, ich finde das immer phänomenal und faszinierend. Du siehst Leute, die vielleicht in der Heilungsreihe oder in der Gebetsreihe vor dir stehen oder du betest privat mit ihnen. Ihre Augen gehen in alle möglichen Richtungen. Stellst fest, ja, man merkt es dir an irgendwie, dass du noch nicht beim Herrn bist. Und dann betest du mit diesen Leuten. Und dann triffst du vielleicht im Bistro wieder und du schaust ihnen in die Augen und die schauen völlig anders aus. Du siehst plötzlich Jesus in denen. Leute, das ist so dermaßen dramatisch manchmal. Jetzt letzten Lobpreisgottesdienst erst wieder. War eine Frau irgendwo aus Oberbayern da? Na, eine russische Volksgenossin, soweit ich es mitbekommen habe. Betet das Übergabegebet und wumm, alles ist anders. Die ist wie ausgewechselt. Plötzlich siehst du Jesus in ihr. Ich habe hinterher, nachdem sie sich bekehrt hat, ich habe vorher mit ihr geredet und hinterher. Nachdem sie sich bekehrt hat, völlig anders. Diesen Blick, diese Augen habe ich schon so oft gesehen bei Leuten, die sich bekehrt haben hier bei uns. Das ist phänomenal, das ist wirklich gut. Das ist der Herr und das ist ganz herrlich. Okay, so Jesus sagt also, was ist schwerer? Und die halten natürlich ihren Mund und schauen ihn an. Was hat er denn jetzt wieder vor? Also wir stellen fest, es ist wesentlich schwerer zu sagen, steh auf, als zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Das eine kann ich sehen, das andere nicht. Dann sagt Jesus zu dem Mann, steh auf und nimm dein Bett und geh. Und der Mann rappelt sich tatsächlich hoch, hat noch ein bisschen wackelige Beine mit seinen spindeldürren Beinen, ja, und seinen Knubbelknien. Wackelt er da rum, aber er wickelt sein Bett zusammen und dann düst er ab. Denn über Jesus bricht jetzt gleich wieder das Theater rein. Die ganzen Verkläger werden ihn anklagen. Du hast am Sabbat geheilt, du Schuft. Die haben sich nicht gefreut, dass der Mann geheilt wurde. Jesus hat den Mann weggeschickt und der Mann geht raus, sagt Danke Jesus und zieht fröhlich seine Straße. Der hat Vergebung und Heilung empfangen, beides. Und für die Juden, speziell für die Verkläger eigentlich, für die Pharisäer, müsste das von ihrer Logik, die wir letzte Woche analysiert haben, klar gewesen sein. Mensch, der, wenn geheilt worden ist, dann bedeutet das, seine Sünde ist wirklich weg. Denn die Juden haben ja immer geglaubt, dass Sünde und Krankheit unweigerlich in einem Zusammenhang stehen. Je schlimmer deine Krankheit, desto schlimmer deine Sünde. Wenn er jetzt also geheilt wird von seiner schlimmen Sünde, heißt das, er ist auch von seiner Krankheit, ist auch von seiner schlimmen Sünde befreit. Dann hat Jesus tatsächlich die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Wer ist der? Ja, der Sohn Gottes, wir wissen es, der Messias, der Erlöser. Deswegen hat Jesus diese Dinge seinerzeit getan. Wir halten mal fest, ja, Jesus sagt sehr wohl, Krankheit und Sünde gehen Hand in Hand. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, wie werden wir unsere Sünden los, damit wir geheilt werden? Und ich will deswegen jetzt mal im Jakobus Kapitel 5 ein wenig lesen. Ihr habt es ja schon aufgeschlagen, diejenigen von uns, die ihre Bibeln dabei haben. Wink mal mit deiner Bibel und mach den Teufel so richtig sauer. Gut, ist ein wunderbares Bild, siehst du? Jakobus Kapitel 5. Und ich lese hier mal einfach so vor mich hin. Leidet jemand unter euch, er bete. Und das Wort für bete ist einfach das Wort, zieh dich zurück und sprich mit Gott im normalen Gebet, okay? Von Angesicht zu Angesicht. Leidet jemand also, er bete. Ist jemand guten Mutes, wenn es ihm richtig gut geht, wenn du gut drauf bist, er singe Psalmen. Sollte sowieso eigentlich die Standardeinstellung für Christen sein, dass du guten Mutes bist und Danksagung auf deinen Lippen ist. Wenn du sagst, ja Pastor, du weißt nicht, wie schlimm es wirklich ist. Naja, leidet jemand unter euch, er bete. Aber dann denke auch wieder, schau, dass der Herr immer noch gut ist, dass er sogar Hiob erlöst hat seinerzeit, dass das alles ein gutes Ende genommen hat und dass es auch mit dir ein gutes Ende nehmen wird. Sogar, meine Güte, ja, wenn ich der Blitz treffen würde und du sterben tätst, wo tätst du denn hingehen? Ne, zum Herrn. Und Paulus sagt, es ist viel, viel besser, zum Herrn zu gehen, als hier rum zu gockern auf der Welt. Ich weiß, sagt Paulus, hier bei euch zu sein ist Arbeit und es ist viel besser für mich abzuscheiden und bei Christus zu sein. Aber weil ihr mich braucht, bleibe ich noch länger hier. Naja. Das soll ja unsere Einstellung sein. Ja, es gibt hier noch was für uns zu tun, deswegen machen wir hier noch weiter rum. Aber irgendwann ist jetzt schon mal dann Zeit und dann gehen wir zu dir, Herr. Das ist die Einstellung. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Danksagung sollte deine Einstellung sein. Dann denke auch am Psalm 50, 23. Wer Dank opfert oder wer Lob opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Wenn du Gott verherrlichst, bahnst du einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Willst du das Heil Gottes sehen? Dann musst du loben und preisen, wenn du noch in Schwierigkeiten bist. Das ist ein so wichtiges, grundlegendes Geheimnis. Müssen wir immer wieder mal hören. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Die Ältesten sind jetzt nicht alte Männer in der Gemeinde oder die würdevolle Leute, sondern das sind eigentlich die Angestellten der Gemeinde. In dem Fall ist jetzt hier der Pastor gemeint oder die Pastorin, weil die meisten Gemeinden in der damaligen Zeit waren ungefähr 10-mal so groß wie unsere hier. Wobei wir jetzt ja auch nicht unbedingt klein sind, ja. Und da gab es dann mehrere. Und einer von den Pastoren dort, ein designierter Krankenbesucher, der sollte dann vorbeigehen. Aber wir halten vielleicht mal fest. Es geht so an. Wer rufe die Ältesten der Gemeinde? Sollen die selber kommen? Oder sollen die rufen? Da steht rufen. Das ist heute besonders leicht. Wir haben nämlich Telefon, Fernruf. Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Also zuerst kommt Gebet und dann Ölsalbung. Jetzt muss ich unbedingt was dazu sagen. Hier ist nicht von Ölsalben, ist hier nicht die Rede von zeremoniell Salben. Es gibt im Griechischen zwei Worte für Salbung. Einmal die zeremonielle, was meine ich damit? Schau, im Alten Testament sind Priester, Propheten und Könige gesalbt worden. Samuel, der zu David kommt und ihm das Salböl übergießt, der hat ihm das Salböl nicht übergegossen, weil David krank gewesen ist. Okay, ja, du sollst mal König werden und schaust so dünn aus, wir salben dich jetzt einmal, damit es was wird, bis du König wirst. Nein, das war nicht der Fall, sondern das war eine zeremonielle Salbung. Zu anderen Zeiten ist der Prophet gekommen und hat anderen Königen Öl aufs Haupt gegossen. Dieses Wort wäre das Wort Krio, Christus. Christus heißt der Gesalbte. Und Jesus war der Gesalbte nicht, weil er krank war, sondern weil er ausgestattet war mit dem Heiligen Geist und eine besondere Befähigung hatte. Und dann gibt es noch ein anderes Wort, und zwar ist es das medizinische Wort für Salbung. Das ist das Wort Alepho. Wenn du zum Beispiel eine Augensalbe auftragen tust, also in der Offenbarung ist davon die Rede, dann ist hier nicht von Krio die Rede, von der zeremoniellen Salbung, sondern von der Heilungssalbung. Aleppo. Also das Aufbringen von Medizin wird dargestellt durch dieses Wort Aleppo. Und jetzt hier, in diesem Zusammenhang, steht allen Ernstes das Wort für die medizinische Salbung. Nicht das Wort für die zeremonielle Salbung, für die symbolische Salbung. Da steht allen Ernstes, sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben. Man muss dazu sagen, dass die damals gesalbt haben, was das Zeug gehalten hat. Okay? Die haben keine Spritzen verabreicht, Gott bewahre. Ne? Die haben ja alle möglichen Therapien gemacht. Die haben Löcher in die Köpfe gebohrt, versteht ihr? Damit der Überdruck entweicht und lauter so Zeug. Also wenn du damals krank warst im Altertum, in der Antike, dann war es nicht immer so gut. Dann konntest du zufrieden sein, wenn die gesalbt haben. Danke, Herr, nur eine Salbe. Kein Loch im Kopf. Na, die haben also gesalbt. Wenn es um Medizin ging, dann ging es um Salbung. Um Salbung mit Öl. Hier heißt es also, er rufe die Ältesten und die mögen über ihn beten und ihm Medizin verabreichen im Namen des Herrn. Was kommt zuerst, die Medizin oder der Herr? Ah, oh, gut. Bevor er also wieder zur Aspirinflasche robst, weil dein Kopf so brummt, gehst du sofort zum Herrn und sagst, zumindest, danke Herr für Aspirin. Der Herr muss an erster Stelle, ich halte es für wichtig, du musst ihn in diesen Dingen anerkennen. Wir sollen uns nicht ans Öl klammern, ja, an die Medizin, aber sie ist auf jeden Fall erlaubt. Es gibt Christen, die mit Medizin gar nichts anfangen können, die sich der Medizin verweigern. Und teilweise dann halt vor der Zeit zum Herrn gehen. Und der Herr, der lobt dann wahrscheinlich ihr Durchhaltevermögen und ihren Glauben. Aber wahrscheinlich sagt er ihnen auch, naja, wäre schön gewesen, dich noch ein bisschen auf der Welt zu behalten. Aber jetzt bist du hier, ist auch gut. Dein Haus ist noch nicht ganz fertig, kannst du mitbauen. Vers 15. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Das Wort für retten ist das allgemeine Wort für Heilung und Wiederherstellung, für Erlösung. Okay? Wird den Kranken heilen, wird den Kranken retten. Und der Herr, wer, der Herr oder die Medizin? Der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Und jetzt sehen wir, dass für Jakobus das völlig selbstverständlich war, im Krankheitsfall sich zu prüfen, ob vielleicht eine Sünde da ist. Vers 16, er geht noch weiter. Er kommt jetzt zur seelischen Behandlung dieser Krankheit. Er sagt, bekennt nun einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also Bekennen von Sünden und Heilung von Krankheiten gehen in manchen Fällen Hand in Hand. Und ohne Vergebung, ohne Buße, in anderen Worten, keine Heilung. Sag mal mit mir, ohne Buße, keine Heilung. Müssen wir unbedingt festhalten. Jakobus sagt das. Ja, Jesus sagt das an so vielen Stellen. Das Alte Testament sagt das an so vielen Stellen. Wenn wir also krank werden, okay, dann müssen wir uns durchaus fragen, Herr, stehe ich irgendwo auf der Leitung? Habe ich irgendwo, hör mal, habe ich irgendwo eine meiner Sünden, Tatsünden oder Haltungssünden wegrationalisiert, sodass ich sie jetzt nicht mehr sehe, dass ich blind für sie bin? Wisst ihr, wir Christen sind, oder alle Menschen sind Meister im Rationalisieren. Wir haben immer recht, ist euch das schon mal auffallen? Wenn wir einen Fehler machen, dann haben wir es gut gemeint. Wenn der andere einen Fehler macht, dann hat er Mist gebaut. Dann ist er ein Loser, ein Stümper und ein Versager. Wenn wir was falsch machen, ja, hat es halt nicht geklappt. Eigentlich, versteht ihr, wir legen einen völlig anderen Maßstab an uns an, als an den anderen. Und da sagt der Herr, nein. Du musst zu deinen Taten stehen und deine Haltungen untersuchen. Vor allem, wenn du chronisch Sachen rumschleppst, da komme ich jetzt drauf. Kann sein, dass du eine Sünde einfach verdrängt hast. Du willst sie einfach nicht sehen. Vielleicht hast du irgendeinen Aspekt von Gottes Wort ausgeklammert. Ein wunderbares Beispiel ist der reiche Jüngling, der alle Gebote gehalten hat. Vielleicht kennt ihr die Begebenheit. Der hat alle Gebote gehalten. Und dann kam er zu Jesus mit seiner geistlichen Leere, mit seiner geistlichen Trockenheit. Er kam zu Jesus und hat gefragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu kriegen? Ich stelle fest, um dich herum, Jesus, da glitzert und glänzt und du hast Leben. Deine Jünger, die sind begeistert, voller Kraft. Und ich halte doch alle Gebote. Und ich stehe da und es ist nichts los mit mir. Was mache ich falsch? Was muss ich tun, um geistliches Leben zu bekommen? Jesus sagt, ja, die Gebote kennst du. Sollst Vater und Mutter ehren, sollst nicht ehebrechen, nicht stehlen. Ja, alle diese Dinge, die tue ich von Jugend an. Und dann lässt Jesus den Blick an ihm auf und ab wandern und er sieht die Rolex für 100.000 mit Diamanten dran. Er sieht den Borsalino-Hut, versteht er, aus Seide. Er sieht diesen, was weiß ich, super teuren Markenanzug. Er sieht die Gucci-Schuhe. Er blickt hinter den Mann und er sieht den Rolls-Royce aus Gold, okay. Der Chauffeur hat eine silberne Livree an. Kleinen Zaun hat er drumherum gebaut, so einen Klappzaun, versteht er, ums Auto, dass er ja niemand irgendwie hin kann. Und dann sagt Jesus, eins fehlt dir noch, guter Mann, eins fehlt dir noch. Gib all dein Geld weg und folg mir nach und dann hast du ewiges Leben. Und dann sagt der Mann, oh, so sehr wollte ich das ewige Leben dann eigentlich doch wieder nicht. Ich bleibe lieber bei meinem Geld. Ich bin mir sicher, der Mann war Zehntengeber, der Mann war alle diese Dinge. Aber das war dem Herrn in seinem Fall nicht genug. Der hat viel, 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 viel mehr gehabt als alle anderen. Oder einen Zehnten wegzugeben, versteht ihr? Wenn ich Millionär bin und ich gebe jeden Monat 100.000 weg, dann ist das nicht besonders viel. In seinem Fall wollte Gott mehr. Und ich bin mir sicher, der Herr hat zu seinem Herzen, der Geist Gottes hat zu seinem Herzen schon die ganze Zeit geredet. Komm, tu was, mach was, bring dein Geld in eine Stiftung ein, so wie die Gates-Stiftung oder die von Berkshire Hathaway und so weiter, diese Stiftungen, die Gutes tun in Afrika und sonst wo. Mach was mit deiner Kohle, hock nicht einfach nur drauf und schau, dass sie ja mehr wird, dass du dich freust an den Zahlen, die du da hast. Mach was damit. Das war sein Punkt, das war der Fehler bei ihm. Der hat es so verdrängt, versteht ihr? Er hat alle anderen Gebote wahrscheinlich übererfüllt. Aber das eine, von dem Gott wollte, dass er es tut, hat er nicht gemacht. Das Resultat war geistliche Totheit, geistliche Trockenheit, Dürre. Ich mache schon weiter hier. Bekennt nun einander die Vergehungen. Ich bin nochmal bei Vers 16. Du, ist es gut, wenn du dir die richtige Person raussuchst, um mal ein Gespräch zu führen. Denn wenn du mit der falschen Person oder vielleicht in der Öffentlichkeit, habe ich auch schon erlebt, in der Öffentlichkeit deine Sünden breit trittst, ich habe gemacht. Alle Leute denken sich dann, und in Zukunft identifizieren sie dich mit deiner Sünde und nicht mit deinem Bekenntnis. Seid ihr noch da? Sondern da suchst du dir dann tatsächlich die Ältesten, die das Maul halten können. Und sprichst dann mit ihnen. Du erfährst dann immer wieder, wenn du in dieser ältesten Situation bist, interessante Dinge über Leute. Denkst du dir, okay. Aber du musst dann den Mund halten können. Bekennt nun einander die Vergehungen und betet füreinander. Da gehört natürlich Buße dazu. Da gehört natürlich dazu, ich tue es nicht mehr und ich bringe diese Beziehung in Ordnung. Oder wie Jesus halt diesem jungen Mann gesagt hat, schau, dass du was Vernünftiges mit deinem Geld endlich machst. Und dann geht's weiter. Damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Viel vermag eines gerechten Gebet. Wir haben gerade gehört, wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus. 2. Korinther Kapitel 5, 21, erinnert euch? Amen, preis dem Herrn. Das sind wir. Viel vermag eines gerechten Gebet, also unser Gebet, in seiner Wirkung. Wenn es ernstlich ist. Und vielleicht bringe ich das Beispiel doch noch schnell hier an vom Elia. Denn hier ist die Rede von Elia. Ich lese mal weiter. Elia war ein Mensch, Vers 17, von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Genau genommen ist er nicht nur durch unsere Stimmungen durchgegangen, sondern er war himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Manchmal beides auf einmal. Versteht ihr? Das war ein schwieriger Typ. Deswegen war er wahrscheinlich auch immer allein, weil es kaum einer mit ihm ausgehalten hat. Also so ein Typ, ganz normaler Mensch mit Empfindungen wie unser einer, wie wir, der betete ernstlich. Das heißt, der betete mit Gebet eigentlich im Griechischen. In anderen Worten, der hat nicht nur mal gebetet, damit er hinterher sagen kann, ja Herr, ich habe gebetet für die Situation, sondern er hat sich wirklich hineingekniet, der wollte eine Antwort haben. Wisst ihr, dass wir auch manchmal beten, aber eigentlich gar keine Antwort haben wollen? Ich kenne Christen, die beten und dann können sie zu Gott sagen, ja, ich habe ja gebetet. Aber es gibt noch andere Art von Gebet auch, das Beten mit Gebet. Das bedeutet, du betest so lange, bis du eine Antwort hast. So lange, bis Gott was sagt, bis er was tut. Das hat Elia gemacht und diese Art von Gebet ist erhörbar. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge und es hat nicht geregnet. 3 Jahre und 6 Monate auf der Erde. Auf die Begebenheit will ich jetzt mal gar nicht so sehr eingehen, sondern vielmehr auf eine andere, die gut passt in unserem Zusammenhang. 1. Könige 17, 1. Könige 18, da ist diese Begebenheit mit Elia. Er tritt vor den König, der abgefallen ist von Gott, der den Baal anbetet. Ja, den Umweltgott Baal, der für die Fruchtbarkeit zuständig ist. Elia kommt und sagt, König, es wird nicht regnen, es sei denn auf mein Wort hin. Dein Gott kann gegen mein Wort nichts tun. Und dann verschwindet Elia. Und es regnet nicht mehr 3 Jahre, 3,5 Jahre. In diesen 3,5 Jahren wird er geführt nach Zarpat in Sidonia. Eigentlich ist es das Heimatland von Baal. Da ist er dann wunderbar eine Witwe. Und nachdem die Dürre schon groß ist, betet er. Und was passiert ist, dass das Öl im Krug nicht ausgeht bei dieser Witwe, bei der er wohnt. Und das Mehl im Kasten geht auch nicht aus. Die haben also immer was zu essen. Super Sache eigentlich, ne? Und Elia, der wohnt oben im Söller, das heißt im Obergeschoss, Obergemach. Und die Witwe und ihr Sohn wohnen unten. Sie hat keinen Mann, sie ist eine Witwe. Und da wohnen sie jetzt. Und das geht über Jahre so. Ihr müsst euch das mal vorstellen, nach 1, 2 Jahren, wenn du jeden Tag mit dem Elia zusammen bist und jeden Tag seine Launenhaftigkeit, sein Gesicht siehst, dann kann es gut sein, dass er auf Menschenmaß schrumpft. Okay, wenn wir jemanden besser kennenlernen, dann kann es sein, dass wir ihn mehr mögen. Oder es kann sein, dass wir ihn weniger mögen, weil wir ihn besser kennengelernt haben. Nicht wahr? Und ich kann mir schon vorstellen, Elia ist in seinem Gebetskammer oben und er betet und er sagt, oh Herr, erwirkt doch Buße in diesem Volk, erweicht das Herz Israels. Und die Witwe, die schaut raus auf dem Hof, ja, und denkt sich, also dieser Prophet, was der den ganzen Tag macht in seiner Kammer da oben, da könnt ihr mal rausgehen und in den Hof fegen, der Herr Prophet. Versteht ihr so diese ganze Anwandlung da? Ich fütter ihn durch. Dass das eigentlich der Herr war, ne? Das ist ihr, versteht ihr, nach 2 Jahren hat er das vergessen. Dass eigentlich Elia an ihrem Wohlstand hier, an ihrem begrenzten Wohlstand dafür verantwortlich ist. Und möglicherweise nervt der Sohn den Elia auch. Und dann passiert was. Der junge Mann kriegt wahrscheinlich ein Fieber, so wie wir das sehen. Und sein Fieber wird extrem stark, seine Krankheit wird sehr stark und dann stirbt er. Und jetzt ist die Frau natürlich von den Socken. Und sie klopft beim Elia an und sagt, bist du vielleicht zu uns gekommen, um meine Sünde vor Gott ins Bewusstsein zu rufen? Merkt ihr, die hat ein schlechtes Gewissen gehabt, scheinbar. Hast du vielleicht gebetet, so wie du gegen Regen gebetet hast? Hast du gegen mich gebetet und bist erhört worden und jetzt ist mein Sohn tot? Und Elia lässt sich auf keine Diskussion ein. Er nimmt diesen toten Knaben, nimmt ihn in sein Obergemach, legt ihn hin, macht die Tür zu. Und das Geweine der Mutter dringt von unten durch die Balken rauf. Ja. Und Elia geht im Zimmer hin und her und er sagt, oh Herr, tust du jetzt auch der Witwe schon Schlimmes an, Böses an, dass du ihren Sohn sterben lässt? Also wir erkennen an dem, was Elia sagt, er ist auch von den Socken, er weiß auch nicht weiter. Herr, was ist denn los, was ist denn los? Und dann beginnt er ernstlich zu beten. Hier haben wir auch wieder eine Situation. Wir haben hier eine Witwe und ihren Sohn, die beide, ob das jetzt immer harmonisch war oder nicht, aber doch dem Mann Gottes gedient haben. Mit ihrem Haus und mit dem Öl und mit dem Mehl. Da war eigentlich funktionierende Beziehung da, okay? Die waren keine Sünder im eigentlichen Sinn. Und jetzt stirbt dieses Kind doch. Wir könnten sagen, Mitarbeiter in der Gemeinde, Mitarbeiterin in der Gemeinde und ihr Sohn stirbt. Was ist da los? Und Elia ist genauso von den Socken und sagt, ja Herr, was ist jetzt da los? Und er nimmt diesen toten Jungen, legt ihn auf sein Bett und fängt an zu beten. Und er betet ernstlich, denn er sagt, Herr, das kann ja nicht sein. Du ruinierst deinen Ruf und meinen natürlich auch. Herr, was ist? Und dann streckt er sich über das Kind aus und betet. Und dann ruft er zum Herrn und sagt, Herr, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in sein Leib kommen. Und das Kind setzt sich auf. Niest, ja, und ist wieder gesund. Das ist das erste Mal im Alten Testament, dass ein Toter auferweckt wird. Das erste Mal bei Elia. Bei Elisa. Elisa hat dann 2 Tote auferweckt. Aber wir halten mal fest. Wir haben wieder diese Situation. Guten Leuten passiert was Schlechtes. Aber Gott ist wieder derjenige, der das Schicksal wendet und der den Toten auferweckt. Und Elia hat es getan und er wird uns hier als Beispiel gegeben, weil er ernsthaft gebetet hat. Aber wenn sie das hier jetzt auf das Gebet für Regen bezieht, er hat den Toten auferweckt. Halten wir einfach mal so fest. Ich mache mal gleich weiter. Ich spare mir jetzt die Miriam, okay? Vielleicht sage ich zwei Sätze über die Miriam, bevor ich dann weitergehe zu David, muss ich unbedingt was sagen. Uns sind unsere Sünden nicht immer gleich bewusst. Vor allem die Sünden, die wir mit dem Mund begehen. Ihr müsst doch mal die Zeit hernehmen und Johannes, Jakobus den Brief durchlesen. Da steht es immer wieder. Murrt nicht übereinander. Und hier ist natürlich die Rede vom ungerechten Murren und Kritisieren. Nein, der Richter steht vor der Tür, heißt es da immer. In anderen Worten, du kannst auch für deine Worte gerichtet werden. Musst du bedenken, sagt Jakobus im Neuen Testament. Und Miriam hat plötzlich ihren Bruder Mose verlästert, den Führer Israels seiner Zeit. Ist Mose vielleicht der Einzige, der hier was zu sagen hat? Aaron und ich sind doch auch Propheten. Ja, wer diskutiert darüber? Ich meine, wer ist doch kein Streitpunkt. Es war nämlich so, dass Mose eine neue Frau geheiratet hat, die alte hat ihn verlassen. Und es war eine Kuschitin, eine Näherin, so wie das aussieht. Eine Äthiopierin. Und offensichtlich hat Miriam um ihre Position gebankt. Okay. Und sie lästert jetzt über den Mose ordentlich ab. Probiert hier ihre Gruppe von seiner zu trennen im Führergremium. Aaron, dieser Windbeutel, der ist bei ihr mit dabei. Und was passiert? Miriam wird allen Ernstes aussätzig. Lepra bricht aus an ihr. Aaron sieht, was passiert. Und er kommt zu Mose, er fleht ihn an und sagt, hey, wir haben töricht gehandelt. Buße. Anerkenntnis des Fehlers. Wir haben töricht gehandelt. Offensichtlich hat sich die Miriam gar nicht zu Mose getraut. Möglicherweise hat sie das auch nicht gedurft, weil sie ja aussätzig war und sich absondern musste. Also hat sie jetzt einen Fürbitter, den Priester Aaron. Da wird er seiner Rolle jetzt einmal gerecht. Wir haben gesündigt. Wir haben gegen dich geredet und es war ungerecht. Vor dem Mose Kapitel 12 könnt ihr das nachlesen. Ach, mein Herr, nennt Aaron seinen Bruder. Ach, mein Herr, lass sie doch nicht sterben. Sie ist schon ganz verschimmelt, ganz verfault sieht sie aus. Mach doch was, mach doch was. Und jetzt kommt der, gegen den die beiden gesündigt haben. Der vergibt jetzt und dann tut der Geschädigte, Fürbitte. Es ist eigentlich wunderbar. Da ist Vergebung auf beiden, da ist Buße einerseits, Vergebung andererseits. Und Mose, der Beschuldigte, bittet für seine Schwester. Und Gott sagt dennoch, wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, müsste sie sich nicht 7 Tage lang absondern? Deswegen soll das ganze Volk sehen, dass Miriam 7 Tage abgesondert ist. Sie sollen also sehen, dass ich mich auf die Seite von Mose stelle und nicht auf die Seite von Miriam. Das ganze Volk hat 7 Tage warten müssen, dann war Miriam wieder geheilt und dann konnte das Volk erst weiterziehen. Es war nämlich war natürlich ein Gesprächsthema. Ist doch logisch. Warum ziehen wir nicht weiter? Die Wolkensäule, die ist schon dauernd so am Wandern hier. Die will schon aufbrechen. Warum brechen wir nicht auf? Ja, Miriam. Ja, was ist mit dir? Ja, hat ordentlich abgelästert über Mose. Ja, und was ist passiert? Krank ist er geworden. So, das war Gespräch seiner Zeit und das wollte der Herr so. Er wollte, dass man darüber spricht, damit in Zukunft sowas unterbleibt. Ist nicht unterblieben, es ist auch noch anderen passiert, der Rotte, Korah und verschiedenen anderen, ja. Die sind dann gleich gestorben. Aber auch in unserer Zeit gilt. Ich bringe euch ein Beispiel aus unseren Tagen. Aus dem letzten Jahrhundert, sehen wir es mal so. Da gab es einen Heilungsprediger namens John Lake. John G. Lake, habt ihr vielleicht schon mal gehört, war eigentlich ein Kanadier, hat in Südafrika phänomenalen Dienst gemacht und dann auch später in Amerika. Zudem kam ein Diabetiker, ein Mann mit Diabetes. Bet für mich. Okay, sie beten. John Lake sagt dann zu dem Mann, was sind die $5,000, die da ständig immer im Geist aufsteigen? $5,000. Der Mann lässt den Kopf hängen und sagt, ja, ich weiß genau, von was du sprichst. Er und sein Bruder hatten gemeinsam ein Geschäft. Der Bruder ist gestorben, die Schwägerin wollte ausbezahlt werden. Und von ihrem Geld hat er einfach $5,000 behalten. John Lake hat zu ihm gesagt, ich kann für dich nicht weiter beten, du wirst nicht geheilt werden, bis du die $5,000 nicht angewiesen hast, dass deine Schwester die bekommt. Er hat einen Scheck ausgeschrieben, hat ihn in die Post getan, so macht man das in Amerika. Und dann ist er geheilt worden, praktisch während er noch geschrieben hat. ist der Mann von seiner Diabetes geheilt worden und war hinfort gesund. Ich weiß vom Reinhard Bonnke, auch eine Geschichte aus den 80er Jahren. Der war irgendwo und ein Mann war krank und Reinhard Bonnke und der haben gebetet und Reinhard Bonnke hat gefragt, was ist das für eine feuerrote Schlange, die ich in deinem Haus herumgehen sehe? Das war der Eindruck im Gebet, eine feuerrote Schlange. Da hat der Mann auch seinen Kopf hängen lassen und hat gesagt, ja, die Schlange liegt im Keller. Da war palettenweise roter Schnaps, Alkohol, knallrotes Zeug. Da haben sie diese Paletten an den Gully gefahren und haben sie weggegossen. Eine Flasche nach der anderen. Nachdem der Schnaps weg war, war die Krankheit auch weg. Krankheit und Heilung, ihr Lieben. Vergebung und Heilung gehen Hand in Hand, preist ihr mein.